Sie finden unter shop.recenter.com mein neues Buch, Das Kartell der Supermächte, Band 8, Bundesrepublik. Und die Leute aus verschiedenen politisch-ideologischen Richtungen denken ja normalerweise, dass es einfach nur genügend Populismus braucht, also genügend aktivistisches Getue braucht und Geschrei braucht, um seinen Willen durchzusetzen, um die eigene Gruppe halt eben da hier zum Gewinner zu machen und halt anderen Gruppen und anderen Bürgern den eigenen Willen aufzuzwängen. Was dabei eigentlich immer vergessen wird, ist A, wie die eigene Gruppe halt unter Establishment-Kontrolle ist. Das ist praktisch bei allen Gruppen der Fall. Das heißt, niemand macht sich da die Mühe, die eigene Gruppe richtig aufzuarbeiten und eine Spionageabwehr zu machen. Ja, wie wurde das alles hier infiltriert und gesteuert im Laufe der Zeit? Und der andere Punkt, der mir wieder vergessen wird, ist, dass einfach die einflussreichen Kreise viel mehr Feuerkraft haben. Also die haben einfach so viel Geld und haben überall ihre Leute und ihre Netzwerke. Und deswegen kann das Establishment eigentlich für ein Kleingeld politische Trends erschaffen, eigene Organisationen aus dem Boden stampfen. Und diese Trends und Organisationen, die dann künstlich geschaffen werden, die wirken dann attraktiver als das, was sich vielleicht so entwickelt hätte, halt organisch entwickelt hätte. Sie finden zum Beispiel in meinem neuen Buch das Beispiel einer Organisation in Amerika während der Ära des Dritten Reiches. Ja, das heißt, wichtige amerikanische Konzerne hatten ja Deutschland längst infiltriert und man gab sich dann lange Zeit als nazifreundlich und half den Nazis mit allem Möglichen, also Fahrzeugtechnik, Sprit etc. etc. Und damit die Nazis wirklich glaubten, sie hätten einflussreiche Freunde in Amerika und hätten von Amerika so auch nichts zu befürchten, also vor allem keinen Kriegseintritt, es war halt ein Haufen Theater notwendig. Und dann schuf beispielsweise, hier von Managern der Autofirma General Motors gab es halt dann hier so Bücher über die neue Weltordnung und die große Weltverschwörung und dass halt irgendwie Faschismus irgendwie die Hilfe sei. DuPont, die Firma, die unter anderem auch die Karriere leitet seit langem von US-Präsident Joe Biden, ja. Der DuPont-Clan hatte sich im Laufe der Zeit natürlich in die Democrats und Republicans eingekauft in den USA und während dem Dritten Reich schuf man dann eine Organisation in Amerika, die einfach sehr faschistisch war, sehr ultrarechts war, Versatzstücke der gängigen Verschwörungsideologie beinhaltete. Und diese Organisation hatte über 1 Million Mitglieder. Oh Mann, man verteilte Millionen Pamphlete und so weiter und so fort. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja, vergleichen wir das mal mit der heutigen Zeit. Ja, oder vergleichen wir das mal mit Deutschland. Stellen wir uns vor, es gäbe hier eine Organisation mit hohen Geldgebern. Und die Organisation hätte, sagen wir, 300.000, 400.000 Mitglieder. Ich meine, hast du dann mehr Mitglieder als die größten Parteien, also die alteingesessenen Parteien hier, beinahe schon. Ja, vergleichen wir das mit der Mitgliederzahl der AfD. Also die Mitgliederzahl der AfD ist äußerst gering, fast niemand will da Mitglied sein. Ja, wenn man die Zahl halt runterrechnet, wie viel AfD-Mitglieder pro Bundesland, dann ist das unglaublich gering. Also das heißt, man kann zwar rumtönen, dass man irgendwelche Zahlen nicht glaubt, irgendwelche Wahlergebnisse nicht akzeptiert und alles irgendwie wegleugnet, was einem nicht gefällt. Aber bei der Mitgliederzahl, das kann man eben nicht weglügen. Ja, kann man nicht sagen, der linke Deep State hätte die Mitglieder gefressen. Und eigentlich hätte man irgendwie 200.000 Mitglieder. Das würde aber das böse ZDF irgendwie unterschlagen und die Faktenchecker würden nicht zugeben, dass es heimlich irgendwie oder eigentlich 200.000, 300.000 AfD-Mitglieder gibt. Ja, und so muss man sich das vorstellen. Ja, das heißt, wir sehen bei der AfD Spuren, das erkläre ich auch in dem Buch nochmal, weil es einfach damit zusammenhängt. Das heißt, es gibt halt eben eine Spur von der AfD zu dem Baron von Finck, ja, auch wieder der Adel, ja, ältere Netzwerke und der Großvater von selbigem Baron, der bekam eben dann von einschlägigen Adelslinien seinen Adelstitel und seine Bankerkarriere. Ja, klare Spur zu den Adelslinien, die das britische Kolonialreich kontrollieren. Also das heißt, ich suche da nach Spuren, Hinweisen, möglichen Hinweisen auf den britischen Geheimdienst. Der Gründer der NPD in Deutschland, Adolf von Thadden, wieder ein Adeliger, der wurde enttarnt als Agent des britischen Geheimdienstes MI6. Also ergibt sich die Frage, schuf oder förderte irgendwie der britische Geheimdienst über irgendwelche Mittelsmänner, die vielleicht gar nicht so richtig eingeweiht sind, schuf und förderte man die AfD. Und das ist einfach die Situation. Das heißt, für ein paar Millionen hier, ein paar Millionen da, kannst du halt eben eine Sensation schaffen irgendwo und das wirkt dann so attraktiv, dass da alle hinrennen wollen. Ähnlich war es ja auch mit der mit dieser grünen Klimawandel-Sache, mit diesem Hype. Also über Jahrzehnte hinweg, und ich habe das ja als Einziger eigentlich mal richtig aufgearbeitet, systematisch, die Klimaforschung, Wetterforschung waren durch und durch militärisch. Alles, was da reinfließt, NASA, NOAA, UK Met Office, ist alles durch und durch militärisch und gerade bei den Briten auch sehr, sehr adelig. Ja, das heißt, die großen Wetterexperten beim Militär, die dann irgendwie mithalfen, den Wetterbericht zu machen für die Invasion der Normandie, von der da alles abhing. Solche Leute wurden dann hier Schlüsselfiguren in der Nachkriegs-Klima- und Wetterforschung. Und alles stand bereit in den 1990er Jahren, waren späten 1990er Jahren, und da zündete das Establishment hier dann die Trendwelle. Alles stand bereit und man hatte ja sowieso die ganzen Zeitungen und die Fernsehsender und so und die Politiker und die Aufmerksamkeit. Und dann schuf man diesen Trend. Und dann kamen halt lauter junge Leute und dachten, hey, da geht es wirklich um Umweltschutz. Wir retten den Planeten und wir kämpfen gleichzeitig irgendwie dann die rechte Weltverschwörung. Und wir retten dann nicht nur die Umwelt, sondern die gesamte Zivilisation. Heureka, ja. So wurde das dann vermarktet. Alles Establishment. Das war eben eine Trendwelle. Und egal, wie sehr sich die Aktivisten abstrampeln, sie werden dann nie wirklich ihre Ziele erreichen. Irgendwie, wie sie sich das vorstellen. Und das gilt halt eben dann für alle möglichen Aktivisten. Also Deutschland ist ein ganz, ganz schwieriges Pflaster. Ja, wenn es darum geht, dass Leute sich irgendwie politisch beteiligen wollen und irgendwas erreichen wollen. Das heißt, als die Bundesrepublik geschaffen wurde nach dem Krieg, ja, da konnten dann nicht nur die amerikanischen Geheimdienste hier reinsickern und der britische Geheimdienst hier reinsickern und dann irgendwie von außen hier reinkommen und Leute rekrutieren und Politiker steuern. Ich werte ja auch die neuesten Akten aus und neuesten Studien aus dazu, weil ja einiges inzwischen zugegeben wurde. Also Counterintelligence Corps und Army Intelligence und so. Man kontrollierte halt das Who is Who der Bundesrepublik Politik. Ja, also die bekanntesten großen Namen und man sieht halt auch dann, wie lange diese Kontrolle bestand. Und die Wahrscheinlichkeit ist eben sehr, sehr hoch, dass man diese Leute dann durchreichte an die modernen Geheimdienste, wie halt eben die CIA. Ja, das heißt, es war jetzt nicht nur in den ersten paar Jahren der Bundesrepublik, ja, um halt irgendwie die Besatzer zufriedenzustellen und so. Und dann entließ man irgendwie die ganzen Leute in die Unabhängigkeit. Nee, so funktioniert das halt eben nicht. Also man konnte nicht nur von außen kommen, sondern man war schon eigentlich seit Generationen schon längst drin. Ja, das heißt, es gab diese uralten adeligen Geheimdienstnetzwerke hier, die über Jahrhunderte hinweg aufgebaut wurden auf deutschem Boden. Wir sehen halt eben dann, wie das alles ineinander griff. Ja? Also die älteren adeligen Geheimdienstnetzwerke hier in Verbindung mit Britannien und dann eben auch noch dann modernere Geheimdienststrukturen, die damit koordinierten, wie zum Beispiel durch die USA. Und das fing sehr früh an, war das dann ausgeweitet, das ging dann hier, war dann hier im Dritten Reich auch noch der Fall, diese Koordination für Geheimoperationen. Und dann nach dem Krieg konnte man diese Strukturen eben verwenden, um die Bundesrepublik neu aufzubauen. Ja, sowohl alte adelige Netzwerke hier, als auch die neuen neueren Geheimdienstnetzwerke hier, zum Beispiel von den USA, oder halt eben dann auch diesen moderneren Behördengeheimdienst der Briten, der MI6. Ja, und offiziell verfügten ja die USA vor dem Zweiten Weltkrieg über keinen richtigen Auslandsgeheimdienst, der mit der späteren CIA vergleichbar gewesen wäre. Bei den Briten wird das ähnlich dargestellt, das heißt, es wird immer so erzählt, die hätten dann erst so in den 1920er Jahren richtig angefangen, in Britannien mal einen richtigen Auslandsgeheimdienst aufzubauen. Das ist totaler Quatsch. Ja, also gewöhnliche Historiker sagen halt einfach, ja, uns liegen keine praktischen Akten vor. Also wir haben jetzt nicht einfach hier so ein paar Kisten an Akten, wo alles schön drinsteht, dass sie auswerten können. Und wenn wir keine Akten haben, dann existiert das für uns nicht. So denken gewöhnliche Historiker. Aber ein Geheimdienstler denkt halt einfach anders. Das heißt, er arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten und er weiß, wie Geheimdienste funktionieren. Und wenn er die entsprechenden Anzeichen sieht, dann bohrt er da immer weiter nach. Das ist auch diese Methodik, die ich mir natürlich dann abgeguckt habe im Laufe von einigen Jahren. Ja, du kannst da nicht normal rangehen als Historiker, aber du musst natürlich dann die Arbeit von Historikern kennen. Du musst wissen, was zumindest schon bestätigt ist, was in den Akten drin ist. Also, das heißt, im Verlauf der 1800er Jahre mussten die zunächst recht kleinen Vereinigten Staaten sich überhaupt erstmal ausdehnen und dabei Rivalen wie Spanien, Frankreich oder Mexiko im Blick haben. Dann die Industrialisierung kam, man musste immer wissen, was andere Länder machen und so, um wirtschaftliche Oberhand zu behalten. Also selbstverständlich hatten die USA einen richtigen ausladenden Auslandsgeheimdienst. Frühzeitig. Und Amerika konnte einfach die Methodik des britischen Reichs abkopieren, nämlich geheimdienstliche Strukturen zu etablieren, die nie offiziell sichtbar wurden. Also Finanzierung erfolgte privat, weil die ganzen Insider sind sowieso alle Businessleute. Man musste also den demokratisch-staatlichen Strukturen keinerlei Rechenschaft ablegen. Räumlichkeiten war alles, was man zur Verfügung stellen konnte für diese Geheimdienstoperationen. Und das Personal rekrutierte man halt primär aus den familiär eng verzahnten oberen Schichten der Gesellschaft. Dann staatliche Mithelfer, die konnten halt dann hier falsche Papiere drucken und Firmen, die beteiligt waren an Geheimdienstoperationen, die konnten halt dann eben auch eine falsche Legende ausstellen. Ja, ja, der hat Jahre bei uns gearbeitet und so. Also alles, was ein Geheimdienst halt eben dann braucht. Und während die Amerikaner halt in ihre Strukturen aufbauen konnten, ja, das heißt geheimdienstliche Strukturen über die Universitäten, den Staat und die Firmen und so. Und während die Briten natürlich dann hier einiges aufbauen konnten, ja, vor allem seit ungefähr seit dem Jahr 1700, als halt einfach dann der große Machtwechsel stattfand in Britannien, ja, da konnten die auch alles Mögliche etablieren an neuen Geheimdienstnetzwerken. Und dagegen war die Situation auf deutschem Boden halt super problematisch. Das Heilige Römische Reich Deutsche Nation war ein Flickenteppich aus zig verschiedenen kleinen Fürstentümern, Grafschaften, Mini-Königreichen und so. Und manche von diesen Einzelteilen hier auf deutschem Boden, die waren halt einfach unter Kontrolle von halt Linien wie Welfen, Wettiner, Reginare in direkter Verbindung mit dem britischen Thron im britischen Empire. Also konnten halt hier Welfen, Wettiner, Reginare beispielsweise über Jahrhunderte hinweg auf deutschem Boden, konnten hier ausladende Geheimdienstnetzwerke aufbauen, die nie irgendwo auftauchten in Akten, wo halt immer nur Spuren irgendwann mal ans Tageslicht kamen. Also einzelne Sachen. Also beispielsweise als der Illuminatenorden aufflog, da konnte man schon einiges natürlich dann rauslesen. Ich habe das ja in einem meiner letzten oder in meinem letzten Buch genauer aufgedröselt. Beim Illuminatenorden ging es einfach nur um Spionage. Punkt. Und die Thurn- und Taxis-Familie war daran beteiligt, hier vor allem in Regensburg. Als es dann aufflog, musste man halt dann schnell hier große Verschwörungsbücher zirkulieren. Das waren dann Bestseller in ganz Europa und weltweit, um halt abzulenken vom britischen Geheimdienst und so weiter. Also es gab hier diese massiven Strukturen. Als es dann plötzlich hieß, Deutschland sei jetzt ein einheitliches Reich unter Kontrolle der Hohenzollern, dann war das kein einheitliches Reich. Die Hohenzollern konnten nicht einfach hier diese anderen Adligen auf deutschem Boden entmachten oder die aus allen wichtigen Posten rausnehmen. Wäre niemand mehr da gewesen als Militäroffizier und außerdem hätte es wahrscheinlich einen Bürgerkrieg gegeben. Die Hohenzollern verfügten einfach schlichtweg nicht über die geheimdienstlichen Kapazitäten, um halt alles zu ergründen, was da die Welfen, Wettiner, Reginare so hier gemacht hatten. Ja, wenn ein Geheimdienstnetzwerk über hunderte Jahre anwächst, bräuchtest du halt eben dann exorbitante hier Kapazitäten, um dagegen vorzugehen. Da kämst du nicht drum rum, ja. Das heißt, Deutschland hatte eben einfach eine ganz, ganz schwierige Ausgangssituation. Und im Deutschen Reich der späteren 1800er Jahre war die Verlockung groß, mit den Amerikanern zu handeln. Also jede einzelne bedeutende US-Firma, die auf deutschem Boden ihre Zelte aufschlug, brachte potenziell Spione mit sich. Und viele Amerikaner hatten ja deutsche Wurzeln, also konnten sie sagen, hey, wir sind alle hier uns total grün und so. Also sickerten halt die Amerikaner hier ein, amerikanische Agenten hier ein in Deutschland und diese amerikanischen Agenten konnten halt hier dann auf deutschem Boden koordiniert werden mit eben diesen Agenten aus älteren adligen Netzwerken. Ich zeige das in meinem Buch dann ganz deutlich auf, immer wieder tauchen wir auf diese Koordination, wir sehen diese entsprechenden Adelslinien und die entsprechenden Amerikaner. Also eines der führenden oder das führende Beispiel waren die Rockefeller-Firmen Standard Oil und die Chase Bank. Ganz früh schon Geschäfte gemacht mit den Deutschen, gab dann 1936, also schon voll in der Nazi-Ära, gab es eine Partnerschaft zwischen der J. Henry Schröder Bank in New York und den Rockefellers. Mit dabei im Boot waren Baron Bruno von Schröder und Baron Kurt von Schröder. Bruno hatte einst im großherzoglich-mecklenburgischen Dragonerregiment gedient, wechselte dann zur Familienbank in Britannien und den USA. Mecklenburgischer Adel, ganz, ganz nahe an Britannien, ja, an den Anführern Britanniens und noch Verbindung hier zu Dänemark. Der Vorfahre und Gründer dieser Schröder Bank bekam im Jahr 1892 noch von der britischen Queen Victoria für seine Dienste zugunsten des königlichen Haushalts den britischen Adelstitel eines Baronets verliehen. Und als dieser Bankgründer starb, hieß es halt, er hinterließ 2 Millionen Pfund Sterling, also eines der größeren Nachlässe Großbritanniens. 1913 war die Schröder Bank das vom Kreditvolumen her zweitgrößte Bankhaus in der City of London. Man befand sich auf dem gleichen Niveau wie die Bank NM Rothschild und Söhne, die von Hessen Kassel und der britischen Krone aufgebaut worden war, und die Barings Bank, deren Betreiber schon in Hannover unter dem Welfenadel eine besondere Stellung bekommen hatten. Also das heißt, der ein Geheimdienstler, der sich das anguckt, der müsste eigentlich dann hier den Verdacht hier aufstellen, dass halt eben alle diese großen oder die größten scheinprivaten Merchant Banks hier in der City of London, dass das alles halt heimlich verwaltet wurde von der Krone, heimlich verwaltet wurde von dem Adel. Also bei den Rothschilds kann man das ja super genau aufdröseln, ja, wie die aufgebaut wurden von Hessen Kassel, und Barings, die waren eben lange Zeit privilegiert in Hannover auf deutschem Boden. Und aus Hannover stammten ja einige britische Könige dann. Ja, das heißt, man hatte, Britannien baute sein eigenes Bankensystem auf, also das fraktionale Reservebanking-System, und man zirkulierte dann eben das Märchen, das die Nazis dann glaubten, das bis heute noch geglaubt wird, ja, dieses Märchen, dass halt diese kleinsten Familien da, wie die Rothschilds, dass die da alles übernommen hätten, ja, dass die den Adel entmachtet hätten in Britannien und den Aktienmarkt abgezockt hätten und Vermögen gemacht nach der Schlacht von Waterloo mit einer Täuschungsaktion und dann City of London übernommen und die Bank of England übernommen. Also es ist alles Märchen. Ja, das heißt, die Realität ist einfach, das britische Reich durch und durch halt adelig, und man benutzte halt dann eben Leute so als scheinbare, also man benutzte halt vertrauenswürdige Leute als scheinbare Besitzer von Banken. Ja, ob jetzt halt Schröder oder Rothschilds oder Barings. So ist halt der Verdacht. Kurt Freiherr von Schröder diente von Anfang 1918 bis Anfang 1919 als Hauptmann im großen Generalstab im Deutschen Kaiserreich, half mit bei der Etablierung der Nazi-Herrschaft und bekam später in der britischen Besatzungszone nach dem Krieg läppische 3 Monate Haft und 1500 Reichsmark Geldstrafe. Ja, also das heißt, man sieht halt, früh eingesickert, die Amerikaner, und dann konnte man eben hier auf den Adel schon zurückgreifen, diese adeligen Netzwerke, und die Nazis hatten ja keine richtige Ahnung von Spionage. Die dachten halt, hey, das sind alteingesessene Familien und das sind irgendwelche deutschstämmigen hier Amerikaner, hey, Schröders, Rockefellers und so. Das passte doch alles aus Sicht der Nazis. Es war alles wunderbar. Warum sollte man da misstrauisch sein? Dachten sich die Nazis. Und dieses gemeinsame Projekt der Schröders und der Rockefellers, das beschäftigte als Anwälte die Gebrüder John Foster Dulles und Alan Dulles. Und Alan war ja dann ziemlich bald beim neuen Geheimdienst OSS und dann bald darauf CIA. Ja, und auch der Hochkommissar für das besetzte Deutschland, John J. McCloy, die große Legende, der war ja offiziell auch nur Anwalt. Aber gleichzeitig hieß es, er ist ein Geheimdienstexperte und er hat dann alle möglichen wichtigen Sachen mitgeplant. Und John J. McCloy schützte natürlich dann als Hochkommissar hier im besetzten Deutschland, er schützte halt eben dann einige Leute, vor allem auch Adlige, die an wichtigen Sachen beteiligt waren. Das heißt, der Verdacht ist halt einfach dann, dass Geheimdienstagenten, die man hier eingesetzt hatte, im Dritten Reich, dass die dann halt auch zielgerichtet begnadigt wurden. Solche Operationen sind schwierig zu rekonstruieren, aber das ist machbar, und es gab halt dann schon einiges an Abschirmung. Also viele in Amerika wurden dann nervös über diese Zusammenarbeit da mit den Deutschen. FBI-Direktor Hoover hat dann gesagt, wir haben uns die Chase Bank angeschaut und da fließen Gelder über die Chase Bank an Rockefeller Stan Royal auf Geheiß der Deutschen Reichsbank. Also das warnte Direktor Hoover im Jahr 1941. Ja, das heißt, da waren wir schon eine ganze Weile im Krieg. Die Chase Bank in Paris half bei Aktivitäten der deutschen Botschaft dort für Otto Abetz. Also man hat dann Millionen ausgegeben für französische Firmen, die mit den Nazis kollaborierten. Geld ausgegeben für die Gestapo dort und für die neue Militärregierung Frankreichs. Die amerikanische Botschaft und auch die Regierung in Washington wussten Bescheid und intervenierten nicht. Wahrscheinlich bekam man einfach zu viele geheime Informationen aus der Nazisphäre dadurch. Ja, also wenn die Nazis dachten, Chase und Rockefeller sind unsere Freunde und überall waren dann so Leute beteiligt und so, dann, ja, dann kannst du halt Informationen rausziehen. Du weißt, wer wo Geld hinschiebt, für was. Also es gab dann schon weitere Leute, die nervös wurden in Amerika. Gab Ermittlungen gegen die Chase Bank und so. Aber Winthrop Aldridge von Chase hatte jedoch einen direkten Draht zum US-Präsidenten und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurden einfach immer mehr verschleppt. Ein so ein Typ, der bekam dann wegen komischen Diamantgeschäften, wo er geschludert hat, bekam dann irgendwie so halt eine Strafe und so, aber das mehr war dann auch nicht. Walter Teagle von Standard Oil kannte Henry Ford, der war ja pro-Nazi. Die Ford-Werke da in Deutschland hier mit zu verantworten dann auch. Kannte Sir Henry Deterding von Royal Dutch Shell, also ein adeliger Konzern. Deterding war ja auch beteiligt an der Finanzierung der NSDAP. Und man kannte hier Hermann Schmitz von IG Farben. Und dieser Teagle, der besuchte dann in den 1930er Jahren halt ständig Berlin und so weiter, wurde Direktor der American IG Chemical Corp., also Tochtergesellschaft der deutschen IG Farben. Es gab viel Investment, Geld hin und her. Man konnte natürlich auch viele Informationen abgreifen und hier Agenten platzieren wahrscheinlich. Dieser Hermann Schmitz, dieser Hermann Schmitz von IG Farben, der war dann so naiv, er dachte, er kann die Amerikaner ausspionieren. Ja, also man wollte dann Informationen aus der US-Regierung, aus hohen US-Kreisen haben. Ja, man wollte wissen, wie reagieren die auf das deutsche Rüstungsprogramm und dieses Thema und jenes Thema. Also und dann wurde die Bankenaufsicht in Amerika nervös. Im Februar 1938. Securities and Exchange Commission. Ja, und da ging es halt um den Nazi-Besitz der amerikanischen IG Farben über eine Schweizer Tochtergesellschaft und so. Also Ermittler befragten dann Teagle über die Eigentumsverhältnisse der Schweizer Firma und er stellte sich dann halt recht blöd und dann gab es halt einfach diesen Austausch von wichtiger Technologie, also vor allem dieses Tetraethylblei. Das war ein ganz, ganz wichtiger Zusatzstoff für Flugbenzin. Görings Luftwaffe konnte ohne diesen Stoff nicht fliegen. Ja, das heißt, du brauchtest halt Hochoktantreibstoff für die Motoren, um die halt richtig auszureizen. Und wäre nichts wirklich gelaufen ohne dieses Tetraethylblei. Ja, und die Rechte an dem Zeug hatten Standard Oil, DuPont und General Motors. Also drei Firmen, die sich dann sehr freundlich gaben gegenüber den Nazis und den Nazis auch viel halfen in vieler Hinsicht. Dann gab es halt diese ganzen Geschichten mit dem Ölhandel. Also man hat dann halt Öltanker gefahren auf die Kanaren. Dann hat man halt irgendwie halt Öl mehr oder minder geschmuggelt an die Deutschen, an die Nazis. Man hat dann eben Öl auch auf den Kanaren in Flugbenzin umgewandelt. Und dann gab es eben diesen Typen da, diesen William Farish. Hier, dieser William Farish, der dann damit beteiligt war. Also, Teagle und Farish haben dann halt hier Öl beschafft aus Rumänien, dass die Nazis halt ihren Krieg führen konnten. Es gab dann immer wieder halt Entsetzen bei den Briten, die waren dann alle nicht eingeweiht. Also viele normale Leute oder gewöhnlichere Funktionäre in Britannien waren nicht eingeweiht in das größere Spiel. Also 1940 beschlagnahmten britische Behörden einen französischen Tanker in US-Hoheitsgewässern. Also da war halt Standard Oil drin, auf dem Weg nach Casablanca und das Zeug sollte wahrscheinlich an Nazi-Deutschland gehen. Ja, lauter solche Sachen. Und da gab es so viele Beispiele. Es gab Ermittlungen hier in Amerika gegen Standard Oil, aber so richtige Urteile gab es dann eben nicht. Es hieß halt, Standard beliefere doch eben die amerikanische Kriegsanstrengung. Ja, ohne Standard Oil würde halt das amerikanische Militär nicht funktionieren. Also können das doch keine Verräter sein. hieß das. Es gab viele solche Beispiele. Die Davis Oil Company hatte Beziehungen zu IG Farben durch Werner und Karl Klemm von Hohenberg, also auch wieder diese adligen Beteiligten. Also es gab den Bau einer riesigen Ölraffinerie für Görings Luftwaffe und für Farben und Eurotank in der Nähe von Hamburg unter der Leitung des adligen Karl von Klemm. Um das Öl halt zu sichern für diese Raffinerie, mussten die Gebrüder von Klemm einen Amerikaner finden, der ihnen helfen würde. Also holte man sich William Rhodes Davis. Dann gab es noch diese ganze Sache mit schwedischen Banken und diesem Kugellagerhersteller SKF. Das heißt, der ganze Krieg war eigentlich abhängig von diesen Kugellagersystemen und so. Luftwaffe konnte ohne nicht fliegen, Panzer und Panzerwagen konnten nicht rollen ohne Kugellager und so. Und da wurde auch unglaublich viel verkauft hier. Ja, die Backstory von Henry Ford. Oder die ganze Geschichte mit Ford und so. Noch im April 1943, mitten im Krieg, wurde berichtet, dass General Motors in Stockholm mit dem Feind handelte. General Motors passierte soweit eigentlich nichts. Also das heißt, da ging es um die Reparatur von Fahrzeugen und Ersatzteile und so. Dieser Graham Howard, Vizepräsident von General Motors, der schien dann so suspekt in Amerika wegen seinen Nazi-Geschäften. Er stand unter Observation des FBI. Er galt als offener Faschist, hat ein Buch geschrieben, Amerika und eine neue Weltordnung und so. Übernahm Hitlers Doktrin. Und hier 1937, also vor dem Krieg, hielten Vertreter von General Motors in Boston ein geheimes Treffen ab mit Baron Manfred von Killinger, Vorgänger von Fritz Wiedemann. Und bei dem Treffen dabei war Baron von Tippelskirch, der Nazi-Generalkonsul in Boston. Ja, also das heißt, da wurde halt eben dann hier so eine Kooperation halt eben dann beschlossen. Also ich schildere dann einige Beispiele, ausgewählte Beispiele, um einfach dann zu verdeutlichen, wie das funktioniert hat. Das heißt, du hast halt eben dann erhebliche amerikanische Geheimdienststrukturen gehabt, versteckt halt in Anwaltskanzleien und Firmen und so. Man sickerte früh nach Deutschland ein und diese Operationen konnten eben dann koordiniert werden zusammen mit älteren Geheimdienstnetzwerken auf deutschem Boden, die über Jahrhunderte hinweg vom Hochadel aufgebaut worden waren. Also gerade der Adel in Verbindung mit Britannien. So, und dann, das heißt, Deutschland verlor natürlich den Krieg, es kam hier zur Besatzung und es war den amerikanischen und britischen Besatzern ja klar, dass man in Westdeutschland nicht einfach rigoros die Großindustrie abreißen konnte, weil sich sonst keine Einnahmen generieren ließen, alles zu zerbrechen drohte. Sich einfach alles anzueignen und dauerhaft als Besitzer aufzutreten, kam aber auch nicht in Frage. Die Verlockung war eindeutig, die Besitzverhältnisse mit geheimdienstlichen Methoden zu regeln und sich dabei auf die Erfahrung zu verlassen, die die Briten und die Amerikaner über Jahrhunderte hinweg gesammelt hatten. Also das heißt, die Amerikaner hatten das ja perfektioniert, diese ganzen amerikanischen Scheinoligarchen, ja, Astor, Rockefeller und so. Und falls eben ein Geheimdienst einen Oligarchen kontrollierte, hatte dieser Oligarch in seiner Firma ja fast diktatorische Vollmachten, konntest du machen, was du willst, es gab Firmengeheimnis, Schutz von solchen Firmen, der Staat durfte da kaum reinschauen und so weiter. Die Briten hatten Erfahrung halt mit der verdeckten Kontrolle von Banken unter anderem und Unternehmen, also wie Barings, Rothschild und so weiter. Also es brauchte jemanden, der halt eben hier in Deutschland das alles unter Dach und Fach bringt, ja, jemanden, der halt Geheimdienstexperte ist, jemand, der eine wirtschaftliche Planungskompetenz hatte und so weiter und so fort. Jemand, der halt vertrauenswürdig genug war, um alles so zu koordinieren, bestimmte halt alte Agenten zu begnadigen hier in Deutschland. Die US-Regierung schickte den besten Mann, den sie hatten, für die Aufgabe, John J. McCloy. Multitalent für das Geheimdienstwesen, wirtschaftliche Planung und Kriegsführung. Also er konnte auf mehreren Ebenen denken, war offiziell eigentlich nur ein Anwalt. Der hatte nie offiziell irgendeine Geheimdienstausbildung erhalten. Inoffiziell war er anscheinend halt hier richtig ausgebildet worden. Also er ermittelte halt dann irgendwie nach dem Ersten Weltkrieg gegen mögliche deutsche Sabotage in Amerika, irgendwelche Munitionsdepots gesprengt wurden und so. Und dann galt er als Geheimdienstexperte. Und als dann halt hier Nazi-Deutschland sich dem Krieg näherte und so, kam das Kriegsministerium in Amerika, rief John J. McCloy an und sagte, hey, wir brauchen dich. Du bist doch der Experte für deutsche Spionage hier. Also und dann innerhalb von wenigen Jahren bekam McCloy immer mehr Aufgaben, also Rüstungsplanung für den US-Krieg, Ausweitung der Streitkräfte, Geheimdienstsachen und so. Das absolutes Multitalent. McCloy bastelte mit einem neuen Sicherheitsapparat innerhalb der USA und so. Und das war einfach, da gab es keine Grenzen für den Mann. McCloy steckte auch einen Haufen japanischstämmige Amerikaner in Internierungslager während dem Krieg. Und nach dem Krieg diente McCloy als amerikanischer Hochkommissar hier in Deutschland. Interessanterweise wurden unter seiner Führung gerade diejenigen Figuren des Dritten Reichs begnadigt, die am Aufbau des Dritten Reichs beteiligt waren. Also Flick, Krupp, Fritz Termeer von IG Farben und so, die bekamen alle so Freifahrtscheine, offiziell ihr Vermögen zurück. Ja, und es war natürlich bei manchen die Befürchtung gewesen, ja, was ist, wenn halt so belastete Ex-Nazis, wenn die wieder zur Macht kommen in der Bundesrepublik, das wäre ja schlimm und so und gefährlich. Aber McCloy war genau der richtige Mann eigentlich und hatte ja die Geheimdienste halt hier zur Verfügung, Army Intelligence und CIC, alles zur Verfügung, um halt eben diese Leute in der Bundesrepublik total zu kontrollieren. Also, McCloy begnadigte den adeligen Ernst von Weizsäcker auf das Drängen von Winston Churchill hin. Winston Churchill war ja unglaublich wichtig in dem britischen Apparat. Seine Familie, die Marlborough-Clan, die dienten ja schon in Welfen vor 200 Jahren oder länger. Es wurden bei den Nürnberger Prozessen und so, es wurden immer wieder halt Akten vorgehalten, also Akten halt zurückgehalten, damit bestimmte Personen nicht verurteilt werden. Und das sieht halt oftmals so aus, als hätten die Amerikaner und die Briten halt eben schon im Krieg oder vor dem Krieg mit bestimmten Deutschen hier halt kooperiert, teilweise auch Adligen hier kooperiert. Und dementsprechend wurden diese Leute dann nach dem Krieg begnadigt. Also ganz, ganz interessanter Fall hier. Fritz Termeer von der Bayer AG und dann IG Farben. Total belastet. Man ließ ihn aber frei. Er durfte dann Aufsichtsratsvorsitzender der Firma Bayer AG werden. Also da wurde noch in der Bundesrepublik später, wurde ihm dann so ein Ehrenkranz noch ans Grab gelegt. Warum hielt man an Fritz Termeer fest? Hätte man die Bayer AG nicht weiterführen können ohne ihn? War das wirklich der Gedanke damals? Okay, wir brauchen solche ultrarechten Leute wegen der Bedrohung durch die Sowjets und so. Ja, aber warum verkauften dann deutsche Unternehmen und amerikanische Unternehmen immer mehr Zeug an die Sowjetunion? Hier, für die Kamaz-Fabrik für LKWs bei den Russen. Hatte Termeer womöglich in den höchsten Ebenen der IG Farben spioniert? Für die Amerikaner, für die Briten? Oder wie war das? Also in seinen Verantwortungsbereich fiel dieser wichtige Synthetik-Kautschuk namens Buna. Es war dann auch so eine Kooperation mit Standard Oil, hier den Rockefellers. Und man bekam auch dann dieses Tetraethylblei für den Sprit. Also da liefen so wichtige Geschäfte und bis zum Krieg hinein, also wurde da halt eben dann dieses wichtige Zeug dann verkauft. Fritz Termeer wurde nach Italien versetzt, um die chemische Industrie in Norditalien zu kontrollieren. Diktator Mussolini war ja inzwischen bekanntermaßen ein britischer Agent gewesen in seiner Frühzeit. Italienische Königshaus hatte Verbindungen zu dem britischen, aber das ist den Nazis nie aufgefallen. Die dachten, sie hätten mit den Italienern Top-Partner. Ja, auch Faschismus und Adel und so, und das war ja alles wunderbar. Aber natürlich hat das dann nicht für die Nazis so funktioniert, wie gedacht. Also das heißt, bei dem Gerichtsprozess gegen Funktionäre der IG Farben wurden Akten bereinigt, damit Termeer und dessen Kollegen glimpflich davon kommen konnten. Und Ähnliches sahen wir dann mit BASF. BASF hatte auch kooperiert mit Rockefeller und DuPont. Höchst Konzern hieß damals noch anders da gab es auch ähnliche Verbindungen. Karl Winnacker von Höchst wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst entlassen, wurde dann später wieder Vorstandsvorsitzender. Er hatte in Braunschweig und Darmstadt studiert, war Mitglied einer wichtigen Studentenverbindung und es ist alles halt hier so, ja, Braunschweig und Darmstadt, halt hier diese typische Domäne bestimmter Adelslinien. Also an der Einweihung eines neuen, also an der Einweihung der neuen Produktion hier von Höchst, da nahm an der Feier der amerikanische Hochkommissar John J. McCloy teil. Tja, ein BMW. Ja, BMW ist halt natürlich verbunden mit der Familie Quandt. Quandt wurde ja schon wichtig im Ersten Weltkrieg und so. Quandt förderte die NSDAP früh, also heißt, da wurde dann viel Geld reingeschossen für den Wahlkampf, halt für die NSDAP. Und dann kam im Laufe der Zeit halt raus, ja, die Zwangsarbeiter bei BMW, dies und jenes. Und das heißt halt, auch hier wurden dann bei den Prozessen, da wurden Akten zurückgehalten, die britische Besatzungszone hat das nicht rausgerückt und deswegen kam es dann eben nicht zu, kam es halt eben dann nicht zu Verurteilungen, signifikanten. Dann Ferdinand Porsche. Das Volkswagenwerk. Ja, erst wollte man ein Auto herstellen, so eine Art Vorläufer des VW Käfers. Dann baute man halt die Kübelwagen für die Wehrmacht und so. Und Ferdinand Porsche galt seltsamerweise als Hitlers Lieblingsingenieur, obwohl seine Projekte Fehlschläge waren. Also der Panzerkampfwagen Tiger hatte eine geringe Reichweite, Herstellung war aufwendig, störanfällige Technik und so. Also nicht wirklich gelungen. Dann der Panzerjäger Ferdinand, der war viel zu schwer, hatte einen absurd störanfälligen Antrieb und einen gigantomanischen Spritverbrauch und so. Und also viele Panzer wurden einfach dann zurückgelassen und gesprengt, weil man sie nicht bergen konnte. Ja, also das Ding, dieser Ferdinand war so langsam und nichts hat wirklich richtig so funktioniert, wie es sollte. Ferdinand Porsche unter Hitlers Begeisterung plante dann noch absurd große Panzer, die dann eigentlich nie wirklich gebaut wurden in Serie, war das auch absolut bescheuert. Es riecht halt alles sehr nach Spionage. Porsche war Vorsitzender der Panzerkommission und sein Nachfolger war der adlige Gerhard Stieler von Heidekampf. Mit halt entsprechenden Verbindungen, also nach Hannover und Hessen. Ja, und das geht immer so weiter und so weiter. Also die wichtigsten Konzerne der Bundesrepublik, die dann auch halt die Parteien finanziert hatten und so, überall sieht man diese Verbindungen und sieht halt eben diese Koordination. Und man sieht Anzeichen für die Koordination, also hier zum Beispiel Flick. Also das heißt, hier bei Flick war er wichtigster Industrielle eigentlich fast mit im Dritten Reich. Und John J. McCloy, der Hochkommissar, begnadigte im Prinzip Flick und halt schützte halt diese ganzen Konzernstrukturen. Und Friedrich Flick war dann in den 1950er Jahren wieder einer der reichsten Männer Westdeutschlands geworden. Auf dem Papier zumindest. Dann gab es diesen großen Flick-Skandal. Das heißt, der Flick-Konzern hat die ganzen Parteien da finanziert in Deutschland, in der Bundesrepublik. Und also mit beteiligt hier oder mit angeklagt waren dann eben auch Adlige. Otto Graf Lambsdorff, Eberhard von Brauchitsch. Und dann gab es eben noch einen Spion der Stasi, der hat vor allem Helmut Kohls schwarze Kassen dann verraten an die DDR. Und so weiter. Thyssen. Ja. Fritz Thyssen, Studium in London. Gab Geld an Hitler frühzeitig. Wurde dann schnell freigelassen nach dem Krieg. Egal, als minder belastet. So. Das heißt hier, seine Frau und die gemeinsame Tochter, Anita Gräfin Zichy Thyssen, begleiteten nach dem Zweiten Weltkrieg den organisatorischen Wiederaufbau der Thyssen-Gruppe in Deutschland. Dann Wilhelm von Opel. Also die bekamen, der Vorfahre hier wurde Geheimrat in Darmstadt, also wieder Verbindung nach Britannien. Die Vorfahren wurden gefördert vom Großherzog Ernst Ludwig hier von Darmstadt. Und die Großeltern dieses Herzogs von Hessen-Darmstadt mütterlichseits waren die britische Königin Victoria und Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha. Tja, und dann verkauften halt hier, also man baut, also Opel baut halt Lastwagen und Flugmotoren zunächst und 1929 verkaufte Wilhelm von Opel, der Adlige, und sein Bruder verkauften 80% der Unternehmensanteile an den amerikanischen Autokonzern General Motors. Und dann bis 1931 übernahm GM das Unternehmen dann vollständig. Also und halt eben dann, wie halt eben bereits geschildert, halt sehr viel Hilfe natürlich dann von GM an die Nazis. Aber weil halt Nazi-Deutschland komplett infiltriert war durch Spione, deswegen wurden eigentlich dabei in dem Krieg dann halt eben die deutschen Kräfte verheizt. Die ganze Zeit. Und so weiter. Siemens, Krupp, die Deutsche Bank, Volkswagen. Also man, das ganze Werksgelände von Volkswagen, das Werksgelände gehörte Günter Graf von der Schulenburg. Und der floh dann hinterher nach dem Krieg in die britische Besatzungszone und wurde natürlich dann geschützt. Und die Familie, also die Vergangenheit der Schulenburgs ist halt sehr, sehr heikel und haben entsprechende Verbindungen. Man baute Volkswagen, also das Werk Volkswagen hier baute man auf hier unter Vorbild des Automobilwerks River Rouge der Ford Motor Company aus den USA. Also man hat sich da eben dann anscheinend auch hier sehr, sehr stark orientiert an Ford. Tja, den meisten fiel halt eben dann das mit den Adeligen überhaupt nicht auf. Eigentlich bis heute, selbst in halt besseren Enthüllungsbüchern und so, da niemand versteht eigentlich dann die älteren Geheimdienstnetzwerke hier was deren exorbitante Bedeutung ist. Das heißt, die meisten Leute können dieses Gesamtbild gar nicht richtig auseinanderziehen. Und in der Bundesrepublik schnappen sich halt dann Adlige wichtige Posten, ohne damit groß aufzufallen. Also Heinrich von Brentano wurde 1955 Außenminister. Sein Großvater war noch Turn- und Taxis hier Postmeister in Hessen. Und so weiter. Also und Brentano holte dann weitere Adlige hier mit dazu in sein Umfeld. Dann gab es Heinrich Herwart von Bittenfeld. Der war dann der offizielle deutsche Diplomat hier für London. Er war aber schon im Krieg ein Spion gewesen für die Briten und Amerikaner. Also als er noch in Moskau stationiert war, lernte er die Amerikaner kennen, auch den späteren amerikanischen OSS-Geheimdienstchef. Und er lernte kennen den britischen Diplomaten Fitzroy McLean, Agent des britischen MI6. Im Herbst 1940 verriet Bittenfeld die geheimen Angriffsplanungen der Wehrmacht auf die Sowjetunion an die Alliierten. Dann Hans-Joachim von Meerkatz wurde Bundesjustizminister. Er sollte dann auch den Untersuchungsausschuss leiten zu diesem Panzerskandal, ja, sondern diesen HS-30-Panzer. Aber dabei ging es nicht wirklich um Panzer, sondern hauptsächlich um illegale Parteienfinanzierung für die CDU. Es gab dann diesen Zeugen Werner Plappert von der CDU, der sagte dann, da wurden 50 Millionen D-Mark hier geschleust an die CDU für den Bundestagswahlkampf 1957. Dieser Zeuge Werner Plappert wurde 1974 tot im Bodensee aufgefunden und das hing auch mit diesem Octagon-Trust-System zusammen für die Parteienfinanzierung und einige Leute sind da gestorben, die da irgendwie ermittelt hatten und irgendwie Zeugen waren. 1967 wurde Hans-Joachim von Meerkatz Nachfolger von Richard Nikolaus Graf von Kudenhof-Kalergi, hier Nachfolger als Präsident der Deutschen Pan-Europa-Union. Ja, das heißt, viele nehmen ja eigentlich seit einer ganzen Weile hier, also halt unzufriedene Leute, misstrauische Leute nehmen jetzt halt heute die Bundesrepublik als sehr links wahr und alles sei irgendwie links und so. Aber die Geschichte spricht dann schon eine eindeutige Sprache und man kommt mit diesen Standardbegriffen auch nicht sonderlich viel weiter. Also dann Kasimir Johannes Prinz zu sein, Wittgenstein Berleburg. War Mitbegründer und Präsident des World Wildlife Fund in Deutschland, also einer der wichtigsten Umweltschutzorganisationen. Mitglied Atlantikbrücke, Landesschatzmeister der Hessen-CDU, Riesenspendenskandal. Also da flossen Unsummen. Ja, also flossen Summen an die CDU, FDP, CSU, SPD. Ja. Also man spricht von hunderten Millionen D-Mark zwischen 1960 und 1980. Und dann frag dich mal, wie du hier in Deutschland, in der Bundesrepublik, wie du hier eine neue Partei gründen sollst und die dann etablieren sollst. Wie soll denn das rechtsstaatlich einfach so möglich sein, wenn halt einfach dann so viel Geheimdienstkontrolle da war und so viel schwarze Kassen da waren? Für halt die großen Parteien. Ja, was ist davon zu halten, bitte? Und die meisten Leute sind dann so frustriert, wenn halt eben dann, die AfD ist, kommt dann irgendwie auf keinen grünen Zweig und dann ist, und dann sind die Leute verzweifelt und dann suchen sie halt sich irgendwelche neuen scheinbaren Helfer und Anführer. Das heißt, sie setzen dann ihre Hoffnung in Putin oder setzen ihre Hoffnung in Donald Trump oder was auch immer. Oder halt einfach Kreise aus Amerika um die Republicans. Und man sieht doch anhand der Geschichte, wie das gelaufen ist. Also gerade auch so Leute von den DuPonts hier in Amerika und General Motors und Ford, die gaben sich als ultra, ultra rechts, förderten auch rechte Trends und rechte Bewegungen, Organisationen teilweise mit über 1 Million Mitgliedern in Amerika. Und da sollen wir uns jetzt einreden lassen von Aktivisten, so gewöhnlichen Influencern. Es bräuchte nur genügend Aktivismus und Getöse und Getrommel und man müsste sich hier populäre Meinungen aneignen und hier mit den Amerikanern rummachen und den Russen rummachen und dann würden wir unsere Ziele erreichen. Ach wirklich? Ja? Ich meine, wie sind denn die Imperien so mächtig geworden? Mit viralem ideologischem Flimflam? Nee. Die Imperien wurden so mächtig wegen sauberer Geheimdienstarbeit. Und weil sie in der Lage waren, mit wenigen ausgewählten Leuten halt eben dann die Strukturen zu formen, die wichtigen Strukturen zu formen. Darauf kommt es an. Also lernen wir doch besser von den Gewinnern, als dass wir von den Verlierern lernen. Also es geht immer so weiter und weiter und weiter. Hier Lambsdorffs von Stauffenbergs, Eberhard von Brauchitsch und so, also überall. Und dann in der Wirtschaft, ja. Also alle großen Konzerne hatten dann Adelige bei sich drin und als Gesellschafter, Mitbesitzer, Generalbevollmächtigter, Geschäftsführer und so. Das ist halt super, super heikel, aber das ist den meisten Menschen nie großartig aufgefallen. Ja, weil die öffentlichen Debatten drehen sich immer nur um konservativ und links und pro USA oder pro Moskau und so. Und diese öffentlichen Debatten, die sind ja heute eigentlich nicht wirklich anders. Wir haben immer noch die SPD, wir haben immer noch die CDU, CSU und es gab dann halt immer noch, es gibt halt immer noch diese Zweiteilung hier Ost und West. Ja, und du sollst dir dann diese Standardlinien halt eben dann, diese Standardlinien halt eben dann raussuchen. Und wir haben es ja gesehen mit diesem Reichsbürgerprozess oder mit dieser Reichsbürger-Razzia. Waren Adeliger dann an der Spitze von einem bestimmten Clan und Leute hofften dann halt eben auf adelige Connections und so. Und Leute hatten anscheinend auch keine Probleme hier mit diesen Spuren der AfD zu diesem Baron von Finck. Ja? Die Leute in Deutschland strampeln sich einfach ab, ohne jemals wirklich mehr Kontrolle zu kriegen. Also ob das jetzt die gängigen Verschwörungsaktivisten sind. Ich habe ja aufgedröselt, die Verschwörungsideologie der letzten 200 Jahre ist unter Kontrolle von Geheimdiensten im Wesentlichen gewesen. Ja, ob jetzt die Aktivisten oder so die rechten Aktivisten, dann die ultrarechten Aktivisten oder linke Aktivisten oder grüne Aktivisten, Klimaaktivisten, die kommen alle nie wirklich ihren Zielen näher. Sie kriegen manchmal so ein bisschen Push und denken dann, alles ist möglich und so. Aber wirklich ändern tut sich eigentlich nie etwas, es sei denn, es ist eine Änderung, die das Establishment will. Und es werden immer wieder die gleichen elementaren Fehler gemacht. Und deswegen braucht es eben so eine Analyse wie hier in meinem Buch. Also eine richtig nachrichtendienstliche Analyse hier, das alles auseinanderzuziehen. Damit Leute überhaupt hier politisch tätig sein können oder halt aktivistisch tätig sein können und damit, dass halt die Leute hier eben nicht dauernd diese Fehler machen. Wir kriegen manchmal so Kommentare von so typischen Aktivisten, also diese Regentänzer, die halt dann irgendwie mal meinen, wenn man bestimmte populäre Meinungen hier wiederholt, dann wird irgendwie magisch alles besser und so. Wir kriegen immer manchmal negative Kommentare, warum seid ihr nicht viraler, warum habt ihr nicht mehr Follower und warum macht ihr nicht populäres Zeug, populären Content und habt dann irgendwie laut ständig irgendwelche Aktivisten in der Sendung und rede dauernd mit diesen Aktivisten. Ja, dass ich da was tut, so dieses Community-Gefühl, man sei hier so eine Truppe und so und auch hier nach Amerika verbunden. Das wünschen die sich und das erfüllen wir halt irgendwie für die nicht. Ja, Und da sieht man genau das, was ich halt eben hier geschildert habe. Das heißt, die Leute sind so programmiert worden auf bestimmten Aktivismus und machen dabei einfach die gröbsten Fehler. Wie kann man auch nur ansatzweise als deutscher Öko sich irgendwas erwarten von Amerika? Mit diesem ganzen Klimazeug. Wenn die Amerikaner halt mit NASA, NOAA und die Briten mit dem Met Office und so, wenn die da sowieso die Klimaforschung steuern. Wie kann man sich von denen irgendwas erwarten? Oder wie kann man sich als Konservativer hier in Deutschland oder als Verschwörungsaktivist, wie kann man sich irgendwas erwarten von der Republican Party in den USA? Ja, oder wie kann man sich irgendwas erwarten von irgendwelchen typischen Neonazi-Kreisen hier und diesen Seilschaften, die ja auch total infiltriert waren seit 1945, eigentlich vom ersten Moment an. Ich habe das ja schon mal hier erwähnt in einem der letzten Videos zu meinem neuen Buch. Es fand nie eine richtige systematische Spionageaufarbeitung statt hier in Deutschland. Also weder im Deutschen Reich, nicht nach dem Ersten Weltkrieg, nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, auch nicht jetzt nach dem Kalten Krieg. Nie macht sich jemand diese Arbeit, niemand hat sich hier diese Aufgabe gestellt, das wirklich mal alles auseinanderzudröseln. Und so lassen die Leute sich halt eben dann an der Nase rumziehen, an der Nase rumführen halt von verschiedenen Seiten. Man erzählt den Leuten, was sie hören wollen und dann pusht man hier mal ein paar Millionen Dollar rein und hier ein paar Millionen Dollar und dann sagt, zwinkert der Politiker denjenigen zu und der andere Politiker zwinkert denjenigen zu und dann werden die Leute bei der Stange gehalten und sie denken, wenn sie genügend diesen Aktivismus machen, dann, ja, das ist ihre beste Chance, irgendwas zu verändern. Und dann ist auch irgendwie der Sieg möglich über die Bösen, wer auch immer das jeweils sein sollen. Es gibt ja immer noch Leute, die jetzt irgendwie denken, die DDR war irgendwie der bessere deutsche Staat. Oder es gibt Leute, die jetzt im Osten halt dann ja ihre Hoffnung stecken in Sarah Wagenknecht oder Wladimir Putin, ja? Und oder in die Republicans in Amerika. Ja, das heißt, die DDR hat übrigens, ich meine, es war jetzt nicht nur unter Moskaus Kontrolle und Moskau bekam immer diese Wirtschaftshilfen von westlichen Konzernen, sondern die DDR hatte ja als Staatsgebilde, die DDR hatte das gleiche Problem im Prinzip wie die BRD, nämlich es gab diese viel älteren Geheimdienstnetzwerke in Sachsen beispielsweise. Das ging ja zurück auf hier dieses sächsischen Fürsten und die hatten ja teilweise noch Kontrolle hier und Netzwerke bis nach Polen rein und so. Und diese Netzwerke waren über Jahrhunderte gewachsen und als dann die DDR entstand, hattest du überall eben diese Spione. Und ich schildere das auch in meinem neuen Buch hier dann in Bezug auf Angela Merkel, ihren Mann und diese Wissenschaftsvereinigungen, wo sie mit drin waren. Da gibt es einige interessante Verbindungen und weitere Verbindungen und so. Und das ist halt eben auch so eine Sache. Das heißt, die Stasi, KGB, die waren nur darauf trainiert, eben Dissidenten zu fangen oder Agenten des BND oder Agenten des CIA oder sowas. Man war nicht darauf getrimmt, adelige, uralte Agentennetze aufzudröseln. Und dann hatten wir eben dann die Messiers und lauter solche komischen Figuren, Merkels Umfeld, einer nach dem anderen wurde halt eben dann als Stasi enttarnt. Ihr Vater, Merkels Vater, hatte ja extreme Stasi-Verbindungen, aber da gibt es halt eben dann mehr als ein Szenario. Also der Vater kann auch ein Westagent gewesen sein, beziehungsweise die Angela kann ein Westagent gewesen sein. Vielleicht wurde sie deswegen auch Bundeskanzlerin. Ja, also da muss man halt eben in der Lage sein, in verschiedene Richtungen zu denken und man muss in der heutigen Zeit halt auch über die deutschen Grenzen hinausdenken. Das heißt, man braucht Partner. Das heißt, man muss eh raus aus diesen ideologischen, politischen Sekten, hier mit anderen Leuten besser kommunizieren und man muss auch mit dem Ausland kommunizieren. Ja, also es ist verheerend, wenn jetzt halt bestimmte Influencer einen Keil reintreiben wollen zwischen deutsche Konservative und zwischen polnische Konservative. Einen Keil reintreiben zugunsten Russlands oder wenn halt einfach irgendwelche Linken hier und so, wenn die halt ihre ewige Feindschaft bekunden zu Deutschland und den Bürgerlichen und so weiter und so fort und sie kapieren einfach nicht, was wirklich läuft. Das heißt, für die Linke schien das ja gerade hier in Deutschland, für die Linke schien es ja eindeutig zu sein, man hat es mit einer rechten Weltverschwörung zu tun, diese ganzen Ex-Nazis und die großen Konzerne und die Amerikaner und so. Aber richtig begriffen hatten die Linken das alles nicht. Und wie früh die linke Sphäre unter Kontrolle geriet von adligen Geheimdiensten, ja, vor allem in den 1800er Jahren, auch frühe 1800er Jahre, das kapieren viele Linke gar nicht, das wissen die gar nicht. Die haben das nie wirklich aufgearbeitet oder haben eben keine Aufarbeitung hier durchgelesen, so wie zum Beispiel meine. Ja, das heißt, unter Kontrolle denken Leute immer, stehen immer nur die anderen Gruppen und Fremdkontrolle und komisch, sind immer nur die anderen. Aber was ist mit der eigenen Gruppe? Was ist mit der Gruppe, die man hier am meisten mag, von der man sich am meisten verspricht? Also wir von Recenter, wir würden den Leuten da draußen sicherlich keinen Gefallen tun, wenn wir den Leuten irgendwie das erzählen, was sie dann gerne hören wollen. Wenn wir so Standard-Content bringen und wenn wir dann irgendwie dann einfach Sachen kopieren aus Amerika, die halt im Trend liegen, die da drüben halt populär sind, wo da drüben ein Riesenpublikum ist. Ja, wir würden den Leuten hier wirklich keinen Gefallen tun. Die Imperien wurden so mächtig wegen sauberer Geheimdienstarbeit und halt persönlichen Kontakten, richtig ausgewählte Leute. Ja, und wir brauchen eine Kultur der Offenheit, eine Kultur der breiten, offenen Spionageabwehr. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, mit der du überhaupt irgendwas erreichen kannst. Und man kann sich halt eben dann die hier bestimmte Dinge halt eben zunutze machen, wie eben, dass halt kaum jemand von all diesen Leuten hier in den letzten zig Jahrzehnten, ja, kaum jemand durfte jemals wirklich komplett eingeweiht sein. Das heißt, viele haben ihre Aufgaben erfüllt und haben sich dann vielleicht informationstechnisch abschöpfen lassen, ohne genau zu wissen, wo die Informationen landen. Viele durften das gar nicht wissen. Haben sie gesehen, das FBI war misstrauisch gegenüber den US-Konzernen, die mit den Nazis rumgemacht hatten. Und es gab das Justizministerium, Bankenaufsicht, es gab dann Ermittlungen da drüben. Wenn man hier sauber diese Strukturen rekonstruiert und auseinandernimmt, kannst du natürlich schon einiges erreichen. Wenn halt eben dann auch einflussreichere Leute, einflussreichere Kreise vielleicht dann mal begreifen, was eigentlich los ist. Wenn die breite Bevölkerung begreift, was wirklich los ist. Ja, und ich meine, es gibt de facto keinen besseren Weg, um das zu erreichen. Es gibt auch keinen anderen Weg letztendlich. Weil wie wollen Aktivisten denn mithalten mit dem Establishment in Bezug auf Aktivismus? Du kannst nicht genügend Getrommel und Getöse machen mit irgendwelchen Standardmeinungen, weil das Establishment hat einfach viel mehr Geld. Das ist einfach viel mehr Feuerkraft. Dann haben wir jetzt gesehen, sich Linksterroristen haben es versucht mit Terror, dann irgendwelche Rechtsterroristen versuchen es jetzt mit Terror. Das können die auch komplett vergessen. Das heißt, jedes Mal, wenn die ein digitales Gerät zur Kommunikation benutzen, fliegen sie auf. Und sie haben Spione in ihren eigenen Reihen. Also so können die Leute auch nichts verändern. Ja, oder wenn jetzt Leute sich dran kletten an die Republicans, das kann nichts verändern. Ja, die Republicans sind Teil dieses US-Empires, das halt auch die Bundesrepublik hier so geformt hat, wie sie ist. Es hilft ja auch nichts, irgendwie dann mit den Russen zu kooperieren. Das bringt halt eben dann auch rein gar nichts. Wir haben es im Prinzip mit einem heimlichen Kartell der Supermächte zu tun. Ja, es lohnt sich für die, ein Kartell zu formen. Lohnt sich viel mehr als sich wirklich zu bekämpfen. Und es braucht halt einfach dann künstliche Spannungen und auch Stellvertreterkriege, wie jetzt in der Ukraine. Das hatte ja schon Professor Carol Quigley im Kalten Krieg geschrieben, in seinem Buch Tragödie und Hoffnung. Aber irgendwelche Verschwörungsaktivisten wollen mir heute erzählen, sie seien Verschwörungsexperten und begreifen nicht mal ihre eigene Szene richtig, haben nicht mal hier ihre eigene Szene aufgearbeitet und haben nicht mal hier eine Spionageabwehr gemacht, hier in einer eigenen Szene. Sie da draußen haben die Wahl, liebe Damen und Herren. Das heißt, Sie können mein Buch holen unter shop.recenter.com, können es lesen und können dann die typischen Fehler vermeiden. Sie können dann sich politisch beteiligen, zielgerichtet, ohne sich ständig aufs Glatteis zu bewegen. Ja. Oder ansonsten suchen Sie im Netz rum, ja, oder im Fernsehen und setzen Sie Ihre Hoffnungen in den gewöhnlichen Aktivismus, der allerdings seit unglaublich langen Zeiten nichts gebracht hat. Ja, das heißt, Gerade auch in Amerika. Ja, das heißt, die radikaleren patriotischen Kreise, wie mit Timothy McVeigh, dem späteren Oklahoma City Bomber, die fürchteten halt vor 30 Jahren fürchteten den Großangriff der linken Weltverschwörung. Der ist so, wie sie es vorgestellt haben, bis heute nicht passiert. Aber McVeigh machte Terrorismus und und jetzt ist es halt eben knapp 30 Jahre später. Und die Aktivisten lassen sich heute einreden, dass die ganzen, also ich, dass der Großangriff jetzt unmittelbar bevorsteht und man müsse jetzt halt irgendwie radikales Zeug machen, man müsse das Kapitol stürmen und man müsse alles hassen, was jetzt nicht irgendwie die gleiche Meinung hat. Ja, und Donald Trump und sein Geheimteam werden uns retten und all dieses Zeug, was halt nie wirklich funktioniert. Sie finden im Recenter Shop auch meine anderen Bücher zu den Supermächten und alles, was eben da noch sonst so wichtig ist. Finden natürlich noch andere Bücher. Unser Zivilschutzsortiment, das ist ja auch immer wichtiger. Das heißt, wie will man denn in schwierigen Zeiten halt hier handlungsfähig bleiben ohne Krisenschutz? Ja. Und das heißt, in einer Krisensituation, ja, hilft dir irgendein Gelaber im Netz, wenn es überhaupt noch ein Netz gibt oder Strom gibt. Irgendwelches Gelaber nützt ihnen dann nicht viel, sondern sie brauchen halt eben sauberes Trinkwasser, Lebensmittelvorräte, die Möglichkeit zum Kochen, am besten einen eigenen Stromgenerator etc. oder eine Powerstation. Das finden sie auch alles unter shop.recenter.com. Und wie gesagt, durch den Recenter Shop konnten wir halt über all die Jahre hinweg tatsächlich unabhängig forschen. Das heißt, wir brauchten keine Gönner, wir brauchten keine Trends bedienen und so weiter und so fort. Und deshalb konnten wir eben bahnbrechende Forschung machen und den Leuten halt eben dann neue Wege aufzeigen, anstatt einfach nur irgendwelchen viralen Content zu kopieren.